Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 450. Und Achtung, jetzt gibt's gleich was zu hören, wo man mal kurz was raten kann. Ratet doch mal, was ist es? Genau, das ist die Klimapolitik, die gerade ordentlich zurückgedreht wird.
Oh.
Super, ich habe euch alle mit diesem hervorragenden, schlechten Scherz. Das ist nämlich die Frage, um die es uns heute geht. Wie und wo wird denn die deutsche und die europäische Klimapolitik wirklich zurückgedreht? Wird sie das überhaupt? Das klären wir mit mir am Mikrofon. Ihr hört mich hier in dieser Funktion zum ersten Mal, Katharina Thoms. Ich bin die zuständige Redakteurin und Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Und jetzt habe ich mich ganz uncharmant zuerst vorgestellt. Bei mir im Studio ist Ann-Kathrin Büsker. Die ist Umweltredakteurin, Klimajournalistin für den Deutschlandfunk.
Hallöchen.
Und im Studio Brüssel sitzt Annabelle Brockhus. Und die ist für die gleichen Themen zuständig im Studio Brüssel und erklärt uns, was das eigentlich alles auf der europäischen Ebene zu bedeuten hat.
Hallo!
Wir reden am Donnerstagvormittag, den 30. Oktober, miteinander. Falls also noch Dinge passieren, wisst ihr das, das ist unser Stand.
Die große Einigung auf das neue Klimaziel europäisch.
Ich glaube, so schnell wird es wohl nicht gehen.
Es dauert noch.
Genau. Darüber reden wir auf jeden Fall auch. Und warum das Klima eigentlich nicht mehr so ganz oben auf der Prioritätenliste steht, warum bisherige Entscheidungen plötzlich in Frage gestellt werden und was aber trotzdem passiert und ja, naja, eben vielleicht dann auch beschlossen wird. Und wir fangen mal da an, was eigentlich den Leuten am nächsten ist, nämlich das Auto. Und da geht es ja auch schon sehr, sehr lange darum, um Klimapolitik und um das sogenannte Verbrenneraus. Und Ann-Kathrin, warum ist sogenanntes Verbrenneraus immer in so ganz fetten Anführungsstrichen zu setzen?
Naja, weil die Regelung ja nicht bedeutet, dass mit Stichtag 2035 sämtliche Verbrenner von den deutschen Straßen verschwinden müssen, sondern gebrauchte Fahrzeuge dürfen ja weiterhin gefahren werden. Aber es wird eben ein Neuzulassungsverbot geben für Autos, aus deren Auspuff noch Emissionen rauskommen. Null Emissionen ist sozusagen die Grenze. Und das bedeutet im Grunde, dass de facto Verbrennermotoren, die eben mit klassischem Benzin oder Diesel gefahren werden, dass die dann nicht neu zugelassen werden dürfen. Theoretisch könnte man Verbrenner mit E-Fuels dann wohl weiter fahren. Ich habe an vielen Stellen schon gesagt, E-Fuels, naja.
Naja, und jetzt kommt Deutschland und sagt, okay, haben wir eigentlich vor 2 Jahren final im Europäischen Parlament beschlossen, aber wie so eine Verabredung, die dann kurz vorher abgesagt wird, übrigens, ach nee, ich kann jetzt doch nicht, wir wollen da nicht weiter mitmachen. Annabelle, wie kommt denn das an eigentlich in der Europäischen Union und unter den anderen Mitgliedstaaten?
Ich würde sagen, wie immer ist das Bild sehr gemischt. Und da muss man einfach auch zwei Ebenen betrachten. Also wir haben sozusagen das Spielfeld Europäisches Parlament, wo es auch Stimmen, Parteien, Fraktionen gibt, allen voran die Europäische Volkspartei, wo ja auch CDU, CSU zugehören, die auch schon, ich glaube vor einem Jahr war es, ein umfassendes Papier vorgelegt haben, dass sie dieses sogenannte Verbrenneraus, was Ann-Kathrin ja gerade erklärt hat, ja gar kein Verbrenneraus ist, dass sie das stoppen wollen, dass sie technologieoffener sein wollen und auch da nochmal drauf hingewiesen, das Gesetz sieht eigentlich schon mehrere Technologien vor, Batterien, Wasserstoff, E-Fuels. Aber dennoch sagt die EVP, der Markt soll das regeln. Es muss sozusagen noch technologieoffener sein. Und das geht dann auch mehr in Richtung Hybridfahrzeuge. Und weil das eben in der EVP spielt, das sind dann nicht nur deutsche Abgeordnete. Das sind auch italienische dabei, die das natürlich voranbringen. Es zählen auch rumänische Abgeordnete dazu. Und wenn wir dann sozusagen auf die Ebene der europäischen Mitgliedstaaten gucken, dann haben wir auch ein ähnlich differenziertes Bild, sage ich jetzt mal, wie es mit den Verbrennerautos in der EU weitergehen soll. Also wir haben Deutschland, das sagt, vielleicht sagt es das auch gar nicht so klar, weil so deutlich habe ich das ehrlicherweise von der Bundesregierung noch nicht gehört, wie es jetzt weitergehen soll. Aber wir haben die Slowakei, die sagt, wir unterstützen Deutschland. Wir haben Tschechien, wo im September eine Parlamentswahl war, wo eine Partei nur mit dem Verbrennerauto Politik gemacht hat und ich glaube 6-7% erreicht hat und jetzt auch an der neuen Regierung beteiligt wird. Das sind sozusagen die Verbrennerbefürworter. Und dann haben wir, sag mal, auf der anderen Seite Frankreich, Spanien, die sagen, wir wollen auf keinen Fall Hybridfahrzeuge. weil die nur im Verbrennermodus genutzt werden. Und wir haben unsere Industrien schon umgestellt auf E-Autos. Und das müssen wir auch irgendwie weitermachen, weil wir müssen die europäische Industrie stärken. Und das geht nur über diesen Weg.
Und ich finde das total spannend. Also dieses differenzierte Bild, was du gerade beschrieben hast, das sehen wir ja im Grunde auch in der deutschen Industrie. Also es gibt einige Unternehmen, die sich ganz klar dafür stark machen, dass das sogenannte Verbrenner aus 2035 nicht kommt, sondern dass Ausnahmemöglichkeiten beschlossen werden, alles ein bisschen nach hinten geschoben wird. Volkswagen beispielsweise gehört dazu. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch Unternehmen, die sagen, nee, Freunde, wir haben uns auf den Weg gemacht, wir haben investiert, wir wollen schon, dass diese Regelung entsprechend so bleibt. Es gab auch interessanterweise einen Brief von mehreren Unternehmen, die beispielsweise im Bereich Ladeinfrastruktur investiert haben, an den Bundeskanzler, die gesagt haben, nee, mach mal weiter so, weil ansonsten bringt das auch unsere Kalkulation wieder durcheinander. Und Annabel, was du gerade gesagt hast zur Positionierung der deutschen Bundesregierung, da würde ich dich, Katharina, gerne mal fragen, kannst du uns genau sagen, was denn diese Bundesregierung eigentlich will? Weil ich habe auch große Fragezeichen dabei.
Warte, ich horch mal kurz rein. Ja, nicht so richtig. Also es ist klar, es gibt im Prinzip zwei Positionen, wie dieses Ausstieg aus dem Verbrenner aus aussehen könnte. Eigentlich hatte man sich soweit, glaube ich, unter den Koalitionären, das kann man so sagen, schon geeinigt, dass man sagt, na ja, wir behalten dieses Datum 2035 bei, aber wir erweitern quasi die Palette, obwohl die ja eigentlich schon erweitert ist, wie du ja gerade erklärt hast, Annabelle. Aber wir sagen, naja, da können auch Hybride mit rein, da können sogenannte Reichweitenverstärker mit rein, also dass ich letztlich dann immer doch Batterie und noch irgendwie eine Art von Verbrennungsmotor habe, den weiterfahren kann. Und dann kam Bayern und hat gesagt, nee, wir wollen aber eigentlich dass dieses Datum kippen, auch weil es, glaube ich, so ein Symbol ist. Aber was sich letztlich im Prinzip jetzt rauskristallisiert, würde ich sagen, hinter den Kulissen ist, dass es doch in diese Richtung geht, dass man sagt, wir behalten das Datum, aber wir machen die Palette breiter.
Aber das ist ja totaler Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so klar formuliere, aber wenn du 2035 dann hinschreibst, aber trotzdem Hybridfahrzeuge zulässt, also das muss man vielleicht auch nochmal, ich ahne, dass die meisten wissen, worum es geht, aber vielleicht ist nochmal zu sagen, es geht darum, Fahrzeuge zuzulassen, die zwei Antriebstechnologien unter der Haube haben, nämlich zum einen einen Verbrennungsmotor und dann eine kleine Batterie, die entsprechend auch extern geladen werden kann, sodass kurze Strecken damit elektrisch gefahren werden können. Nur, wir wissen aus verschiedenen Berechnungen, dass viele ihre Fahrzeuge gar nicht so fahren, also sie gar nicht elektrisch fahren, sondern sie als klassischen Verbrennungsmotor benutzen, was eben zu deutlich mehr Emissionen führt, als die Hersteller das gerne angeben. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die dürfen weiter zugelassen werden, auch über 2035 hinaus, dann ist das 35er-Datum eigentlich komplett wurscht, weil dann hast du weiterhin frische Verbrenner auf den Straßen.
Das ist das eine. Und deswegen kam jetzt auch aus SPD-Richtung schon so eine Idee, naja, wir könnten das ja vielleicht miteinander kombinieren, zu sagen, es gab ja so eine Initiative der SPD, die sagt, okay, lasst uns doch den grünen Stahl, also den Stahl, der mit Wasserstoff hergestellt wird, mit grünem Wasserstoff, fördern, damit diese Industrie hier auch endlich Fuß fasst, ist ja quasi auch nochmal im größeren, in der größeren Transformation ein wichtiges Thema. Und wenn wir das jetzt miteinander kombinieren und sagen, okay, liebe Autofirmen, ihr könnt das zwar machen, die Dinger noch weiter zulassen, aber dann müsst ihr die Sachen mit grünem Stahl bauen, dann wäre das so eine Art Kompensation. Ist es sinnvoll? Kannst du das beurteilen?
Also sozusagen einen grünen Leitmarkt schaffen an der Stelle, um grünen Stahl in die konkrete Produktion reinzubringen. Grüne Leitmärkte auf diese Art und Weise zu schaffen, ist was verschiedene Beraterkreise auch des Wirtschaftsministeriums in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert haben. Was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, was eine gute Möglichkeit wäre, grünen Stahl einfach in die Produktion reinzubekommen. Das Ding ist nur, grüner Stahl ist erstmal teurer. Und das bedeutet natürlich auch unmittelbar, dass die Fahrzeuge, in die du grünen Stahl verbaust, zu einem bestimmten Anteil, dass auch die deutlich teurer werden. Und wenn wir uns angucken, was so ein hübscher neuer VW Tiguan als Hybridmodell kostet, das sind 55.000 Euro. Und der wird dann nochmal teurer durch den grünen Stahl. Was ist im Moment ein großes Problem der deutschen Automobilindustrie? Dass die Fahrzeuge deutlich zu teuer sind, insbesondere die Elektromodelle. Und ich bin nicht sicher, ob die Rechnung aufgeht.
Ich hätte jetzt an der Stelle noch den Einwand einfach auch aus der Autoindustrie, obwohl da auch sehr gemischte Signale immer kommen, aber wir haben natürlich da ein Riesenproblem. Also die haben Absatzprobleme, die haben einen Haufen Leute, die entlassen werden und das geht immer noch weiter in den nächsten Jahren, auch bei den Zulieferern. Das ist die eine Seite. Und da muss man der Ehrlichkeit halber aber auch sagen, das liegt jetzt natürlich nicht nur am E-Auto, sondern es liegt an China.
Das liegt am allerwenigsten am E-Auto.
an den USA, an den Zöllen, an dieser ganzen Riesenproblematik, die damit zusammenhängt. Andererseits ist das Signal, was sie aussenden und auch auf der internationalen Automobilausstellung ausgesendet haben, ist, Leute, wir machen hier voll in E-Auto, jetzt kommt's, x neue Modelle, jetzt zieht der Markt an.
Und da finde ich tatsächlich, also wir reden ganz viel über Wettbewerbsfähigkeit, hat ja auch im vergangenen Politik-Podcast aus Brüssel eine große Rolle gespielt, weil es ein Thema war, was Merz auf dem EU-Gipfel so stark gemacht hat. Und mir kommen tatsächlich zuletzt in der Diskussion genau die Punkte, die auch zur mangelnden Wettbewerbsfähigkeit führen, der deutschen Industrie zu kurz. Wie beispielsweise ein maßgeblich veralteter Kapitalstock, eine mangelnde Modernisierung in den Betrieben, was Führungen angeht, was Arbeitsabläufe angeht, was das Stichwort Produktivität angeht. Da hat Deutschland sich einfach nicht gut weiterentwickelt. Gerade der Automobilsektor hat wahnsinnig auf den Export gesetzt. Und natürlich China kommst du jetzt mit reinen Verbrennern einfach nicht mehr gut in den Markt. Die Absatzzahlen gehen da krass runter. Und die Chinesen haben jetzt eben auch ein Interesse daran, ihre Modelle zu exportieren. Das heißt, es gibt so mehrere Checkpunkte, wo man sagen kann, das ist alles schlecht für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit. Hohe Energiepreise gehören natürlich auch dazu. Das sind aber natürlich alles Sachen, wo man jetzt unmittelbar nicht so gut drankommt. Und da, so mein Eindruck, wird gerade Klimaschutz an ganz vielen Stellen wirklich so als Sündenbock gesehen, beziehungsweise vielleicht auch das, wo man die Politik unter Druck setzen kann, weil am Ende geht es um Arbeitsplätze, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Um hier die Regelungen abzuschwächen, kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf, wenn wir über den Emissionshandel sprechen, dieses große Fass aufmachen. Aber das finde ich wirklich eine beunruhigende Entwicklung, dass der Klimaschutz da entsprechend so abgekanzelt wird.
Aber wenn ich da noch mal kurz was ergänzen darf, Ann-Kathrin, weil du hast jetzt gesagt, Merz kam natürlich letzte Woche hier nach Brüssel, um viel über Wettbewerbsfähigkeit zu sprechen und hatte dann natürlich auch die deutschen Industrien vor allem im Hinterkopf, ne? Die deutsche Autoindustrie, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie. Aber wenn Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, hier zum Gipfel kommt oder auch seine Minister zum Beispiel zum Umweltrat schickt, dann haben die natürlich vor allem die französische Wettbewerbsfähigkeit im Kopf. Mhm. Und auch zum Beispiel die französische Autoindustrie, namentlich Renault, die eine eigene Tochtergesellschaft gegründet haben, um bis 2030 komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Und hier will natürlich dann Frankreich, dass man das nicht, ich sag jetzt mal, verweicht, diese Verbrenner- und Elektroziele, damit die französische Industrie dann kein Nachsehen hat in diesem Wettbewerbsfähigkeitsspiel.
Mich würde noch interessieren, jetzt haben wir diese Position Deutschlands und die machen ja auch ordentlich Druck, auch wenn sie noch nicht so ganz so einig sind, aber klar ist, dass es so nicht bleiben kann. Du hast vorhin aufgezählt, wie divers eigentlich das Feld in der EU ist. Annabelle, ist es überhaupt realistisch, dass er jetzt nochmal dran gedreht wird?
Ja, das ist sehr realistisch, weil die EU-Kommission, die ja als Institution Gesetze vorschlagen darf und auch nochmal schon beschlossene Gesetze verändern darf in der Hinsicht, hört natürlich all diese Bedenken aus den Mitgliedstaaten, aus der Industrie und hat im Frühjahr einen sogenannten Autodialog angefangen. Das heißt, da werden dann verschiedene Stakeholder, also Industrievertreter, aber auch Politiker eingeladen, um darüber zu reden. Auch Umweltverbraucherverbände gehören da in der Theorie eigentlich dazu, werden jetzt im Autodialog ein bisschen vernachlässigt, ehrlicherweise. Und da finden Gespräche statt und bis Ende des Jahres will die EU-Kommission dann konkrete Vorschläge machen, wie nochmal an das Verbrennerauto drangegangen wird. So offen formuliere ich es mal.
Ich suche gerade nach einem Gedanken. Du hast es gesehen, vielen Dank dafür. Ich frage mich an der Stelle, ob es tatsächlich so ein großes Drama wäre für den Klimaschutz. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen wollen. Ich glaube, am Ende würde es der Automobilindustrie aber gar nicht sonderlich nutzen. Eigentlich ist das Rückabwickeln einer Regelung da ja industriepolitisch die Idee. Du hast einen Gedanken dazu?
Ich habe einen Gedanken dazu. Das ist genau der Punkt. Also sagen auch Experten, die sich jetzt auch mit dieser ganzen Hybridgeschichte und was die eigentlich können oder nicht können, beschäftigen, dass zum Beispiel, wenn man diesen grünen Stahl dazu nimmt, dass das durchaus eine sinnvolle Möglichkeit sein könnte, in beiden Sektoren sozusagen da was anzuschieben. Aber verrückt ist es, wenn man nämlich auch auf die Zulieferer guckt und zwar nicht nur diesen einen Riesenzulieferer, den alle immer zitieren, nämlich Bosch, sondern auch diese ganzen mittelständischen Zulieferer, die sich längst auf den Weg gemacht haben, auch zu spät, keine Frage, aber die gesagt haben, okay, wir stellen jetzt keine Kolben mehr her, sondern wir rüsten um und machen andere Teile für E-Autos. Wenn man da jetzt sagt, naja, wir lockern alles jetzt wieder ein bisschen auf, dann wirkt man da natürlich auch einen Markt ab.
Aber, das heißt dann ja, dass diese Frage Verbrennerauto in der Zukunft, ja, nein, gar keine klimapolitische Frage mehr ist, sondern eine wirtschaftspolitische, oder nicht?
Jein, ich glaube, dass es klimapolitisch dann nicht so relevant wird, wenn wir gleichzeitig das Instrument des Emissionshandels im Bereich Verkehr tatsächlich bekommen. Und da hast du ja, Annabelle, im letzten Politik-Podcast auch ganz gut beschrieben, dass genau dieser Emissionshandel im Moment zur Disposition steht. Kurz rückgespult bzw. rausgezoomt. Wir haben hier schon drüber gesprochen, dass beispielsweise die Union darauf abzielt, dass es eigentlich der Markt regeln müsste, die Kiste mit dem Verbrenner aus. Und der Emissionshandel ist ja ein Instrument, was dem Markt dabei helfen soll, das Ganze fürs Klima positiv zu regeln. Der unmittelbare Ausstoß von CO2, also die Verschmutzung der Atmosphäre mit CO2, wird bepreist und wir sollen eben europaweit im Verkehrssektor mit dem ETS2 eine gemeinsame Bepreisung bekommen. Und das könnte ein Regulativ sein, womit sich ohnehin regelt, dass Benzin definitiv, klar, für die Bürgerinnen und Bürger in Europa nicht mehr das Nonplusultra ist, sondern dass der Markt es da eben tatsächlich langsam rausfädelt, weil Elektromobilität langfristig einfach wesentlich günstiger wird dadurch. Aber dadurch, dass an diesem Instrument eben auch gerade geschraubt wird, dass das abgeschwächt wird durch verschiedene Maßnahmen, das ist der Punkt, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Wir haben eigentlich ja Instrumente auf europäischer Ebene beziehungsweise eine wirkliche Klimaschutzarchitektur, die ein Zusammenspiel ist, eben klar aus der Bepreisung und Ordnungspolitik, also das sogenannte Verbrenner aus, ist klassische Ordnungspolitik. Genau das hat sich in der Vergangenheit, dieses Zusammenspiel, wirklich als etwas erwiesen, was guten Klimaschutz, was nachweislich wirksam ist. Und jetzt wird an beiden Stellen dran geschraubt, ist abgeschwächt, und das ist der Punkt, der mir dann tatsächlich ganz konkret Sorge macht. Am meisten aber tatsächlich der Emissionshandel.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Ann-Kathrin. Und deswegen beobachten ich auch schon hier so ein bisschen auf europäischer Ebene, dass es zum Beispiel den Gedanken gibt zu sagen, okay, dann lassen wir das Verbrennerauto jetzt ein Verbrennerauto sein, auch nach 2035, und retten dafür einfach den ETS2 in der Hoffnung, dass dieses Spiel alle, ich sage jetzt mal ETS2-kritischen oder ablehnenden Länder, und welche das sind, das können wir gleich nochmal besprechen, das dann überzeugt und sozusagen zurückholt zu diesem ETS2-Instrument, was ja immens wichtig ist für die Klimaarchitektur in der EU. Ohne dieses Instrument funktioniert es eigentlich gar nicht, was die EU sich überlegt hat, nämlich 2050 klimaneutral zu werden.
Können wir noch mal ganz kurz aufdröseln, weil ETS 1, ETS 2, ich liebe Abkürzungen, aber diesen ETS 1, also diesen Emissionshandel für die Industrie zum Beispiel, den gibt es ja schon total lange. Mhm. So, und was genau kommt denn jetzt dazu? Was ist ETS 2?
Annabelle? Ach so, ich dachte, ich gebe den Ball jetzt einfach ganz nicht an Ann-Kathrin, weil sie gerade schon so schön angefangen hat, ETS 2 zu erklären. Aber weil ich es vor einer Woche an dieser Stelle ja auch schon mal angerissen habe.
Ergänzen.
Also es gibt einen Emissionshandel für Emissionen im Bereich Energie und Industrie seit 2005. Das ist der Emissionshandel 1. Und ab 2027 soll dieser Emissionshandel auch auf weitere Sektoren ausgeweitet werden, nämlich auf die Sektoren Energie, Verkehr und Gebäude, Entschuldigung, weil das auch die beiden Sektoren sind, wo es als eher schwer gilt, Emissionen einzusparen. So, und wie dieses Instrument jetzt genau funktioniert und was man sich davon erhofft, da gebe ich jetzt wirklich an dich weiter, Ann-Kathrin, weil du das so schön erklären kannst.
Ja, also warum wir das Ganze ETS 1 und ETS 2 nennen, ist, weil es tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Handelssysteme sind. Im ETS 1 muss das Unternehmen, das die Verschmutzung in die Atmosphäre pustet, also beispielsweise das Kohlekraftwerk, sich mit entsprechenden Zertifikaten eindecken. Im zweiten Emissionshandel, in dem ETS 2, ist es nicht so, dass ich persönlich als die mit dem Verbrennerauto mir ein Zertifikat kaufen muss, sondern es muss die Stelle machen, die diesen Stoff in den Umlauf bringt. Einige werden jetzt denken, hä, wieso kommt das erst 2027? Wir haben das doch schon in Deutschland. Genau, wir haben in Deutschland schon einen nationalen CO2-Preis, der eben genau diese Bereiche bepreist. Das ist Stand jetzt eine Steuer, weil immer festgelegt, welcher Preis. Das ist aktuell 55 Euro pro Tonne CO2. Und ab 2027 soll für genau diese Bereiche das zweite Handelssystem eingerichtet werden, was für einige Staaten wirklich eine krasse Veränderung sein wird, insbesondere auch für osteuropäische Staaten. Das ist im letzten Politik-Podcast ja Polen schon als Beispiel hervorgehoben. hervorgehoben, wo einfach noch viel mit fossilen Grundenergien geheizt wird, wo einfach die Elektromobilität noch nicht so weit ist und die noch keinen CO2-Preis haben. Wir rechnen im Einstiegsbereich für den ETS2 mit Werten so roundabout wahrscheinlich 65 Euro pro Tonne CO2, wenn man direkt in den Handel gehen würde und es nicht begrenzen würde. Damit hätten wir ungefähr das Level vom deutschen CO2-Preis. Das heißt, für uns würde sich gar nicht so wirklich viel ändern. Für die Menschen in Polen würde aber auf einen Schlag das Heizöl deutlich teurer und der Sprit mal eben Liter 20 Cent mehr, roundabout, je nachdem, wie der Preis ausfällt. Also die machen diese Preissprünge, die wir hier gemacht haben über Jahre, wo es immer ein bisschen mehr wurde, halt auf einen Schlag. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Regierungen da Schiss vorhaben und dass man den Menschen das nicht so gut zumuten kann. Es gab dann die Idee der EU-Kommission, wir puffern das Ganze ein bisschen ab mit dem sogenannten Klimasozialfonds. Also zusätzliches Geld, was von europäischer Seite im Vorfeld zur Verfügung gestellt wird, mit dem die jeweiligen Staaten schon mal ein paar Maßnahmen auf den Weg bringen können, damit es für ihre Bürgerinnen und Bürger nicht ganz so krass wird. Ja, turns out, dieses Geld wurde kaum abgerufen. Deutschland hat da seinen entsprechenden Plan auch nicht eingereicht und damit mehrere Milliarden erstmal nicht einkassiert, die man in Klimaschutz hätte investieren können für ärmere Menschen. Weil das ist ja die Grunddiskussion, die wir gerade haben, mit der Klimaschutz auch delegitimiert wird, dass die Kostensteigerungen insbesondere für Menschen mit geringeren Einkommen nicht zu leisten sind. Und genau das ist ja auch ein Punkt, den die EU-Kommission auf dem Schirm hatte, wofür sie Geld zur Verfügung stellen wollte, was aber nicht genutzt wurde. Und jetzt, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe in Brüssel, Annabelle, versucht die EU-Kommission ja nachzusteuern, damit die Auswirkungen nicht ganz so krass werden und damit die Länder auch im Vorfeld schon ein bisschen mehr machen können für Klimaschutz.
Genau, weil wir haben jetzt sozusagen Polen rausgestellt als ein Land, das das betreffen wird, aber es ist ehrlicherweise nicht nur Polen allein, was in den letzten Monaten darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Ganze sozioökonomisch schwierig wird. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Die Slowakei war da mit dabei, Ungarn ist mit dabei, Tschechien ist mit dabei, Zypern ist mit dabei. Da wurden dann auch im Vorfeld viele Briefe an die EU-Kommission geschickt, wo darauf hingewiesen wurde. Es gab über dem Sommer einen Brief, da haben fast 20 EU-Staaten unterzeichnet, die gesagt haben, wir müssen den Emissionshandel 2 nochmal reformieren. Das kann nicht so losgehen 2027. Und die EU-Kommission hat darauf reagiert. Klug wie sie ist, hat sie das vor dem letzten EU-Gipfel gemacht, um da sozusagen die kritischen Stimmen und den Ärger von den Ländern abzufangen, damit diese Klima- und Wettbewerbsfähigkeitsdiskussion auf dem EU-Gipfel nicht ausufert. Konkret will die EU-Kommission jetzt zwei Dinge vorschlagen. Einmal das sogenannte Frontloading. Das heißt, dass man schon vor dem Start 2027 Zertifikate auf den Markt wirft, die man dann kaufen kann. Und dieses Geld könnte man dann theoretisch abrufen, schon vor dem Start, über den Klimasozialfonds, den du ja gerade schon erklärt hast, Ann-Kathrin. Für Polen wäre er auch tatsächlich wichtig, dieser Klimasozialfonds, weil davon wollte man ursprünglich mal Millionen von Wohnungen energetisch sanieren. Also eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Mhm. Und das zweite Instrument, was die EU-Kommission jetzt nochmal vorgeschlagen hat, ist die sogenannte Marktstabilitätsreserve. Das heißt, wenn man diese Sprünge sieht in den Ländern, dann kann man noch zusätzliche Zertifikate auf den Markt geben, um diese Sprünge so ein bisschen abzufedern. Das hat sie erstmal vorgeschlagen. Das hat im ersten Moment, würde ich sagen, auch tatsächlich für ein bisschen Ruhe gesorgt, zumindest am vergangenen Donnerstag auf dem EU-Gipfel. Polen ist nicht mehr so richtig draufgegangen auf das Thema ETS2. Aber der slowakische Regierungschef Robert Fico, der hat sich dann über das Wochenende nochmal gemeldet und nochmal gesagt, also nee, ETS2 hält er immer noch für unsinnig und er hat vor allem an die Visegrad-Staaten appelliert, also Tschechien, Ungarn, Polen, dass man sich weiter gegen diesen ETS2 einsetzen will.
Das ist sozusagen ja der Schritt, der jetzt als nächstes kommt. Aber interessanterweise, jetzt komme ich wieder mit der Wirtschaft, aber dieses Mal ein anderer Teil der Industrie, nämlich die Chemieindustrie, die sagen grundsätzlich, das geht so nicht weiter mit dem Emissionshandel. Das ist ein
mit dem ETS1.
Ganz genau. Ich wollte es gerade sagen, mit dem ETS1, nämlich mit dem ersten Instrument, weil die Idee ist ja, na klar, soll der Transformation helfen, der CO2-Preis wird steigen, die Zertifikate werden weniger, es wird also alles teurer Und da sitzt dann zum Beispiel ein BASF-Chef in Berlin, Markus Kamit, und sagt, dieser CO2-Preis, der wird uns wegschießen, das wird nicht funktionieren. Und alle haben begeistert geklatscht über den Artikel von Christian Kullmann. Das ist der Chef von Evonik, vom Chemiekonzern, der gesagt hat, dieses Ding, das ist wie eine Bleiweste für uns. Und es kann so nicht weitergehen. Wir haben hohe Energiepreise, wir haben diese unberechenbare Politik von Trump, die Zölle. Alles dieses Problem. Und dann kommt es noch zu, weg damit. Was macht jetzt?
Darf ich da mal was fragen, was ich nicht verstehe? Wir haben das gerade schön aufgedröselt, dass es den ETS1 seit 20 Jahren gibt. Mhm. Das heißt, die Industrie hatte 20 Jahre Zeit, sich auch darauf einzustellen, dass diese Gratiszertifikate irgendwann auslaufen. Gut, jetzt sind das energieintensive Industrien, über die wir reden, wo es mit Alternativen nicht so einfach ist, die teuer sind. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was da schiefgelaufen ist. Also das ist ehrlicherweise meine Frage. Weil wir ja auch sehen, das wollte ich nämlich auch noch anfügen, dass es ja tatsächlich hilft, der ETS, also der ETS1, dass werden ja massiv Emissionen eingespart. Warum jetzt dieser große Widerstand?
Ich glaube, dafür gibt es zwei Grundpfeiler. Das eine Ding ist, dass alles mit allem zusammenhängt und natürlich die Industrie gerade die Debatte über den ETS2 auch mit großem Interesse wahrnimmt. Und es war immer in Aussicht gestellt worden, dass auch die anderen Sektoren durch den ETS2 bepreist werden und damit auch was für den Klimaschutz tun müssen. Jetzt wird das in Frage gestellt. Und natürlich fragt sich dann die Industrie, ja Moment mal, das heißt, wir sind hier weiterhin das Zugpferd. Wir sind die Einzigen, die hier wirklich für Klimaschutz in Anführungsstrichen finanziell belastet werden. Das ist ja irgendwie nicht so richtig. Und deshalb entwickelt sich dann eine Gegenbewegung. Und dann gehört zur Wahrheit, glaube ich, auch, dass einige Industrieunternehmen genau darauf gesetzt haben, erstmal zu sagen, ja, das soll schon der Preis regeln, aber eben die Transformation nicht ordentlich angegangen sind. BASF beispielsweise hat jetzt auch Elektrifizierungsbemühungen bei seinen Steamcrackern erstmal hinten angestellt. Die wollen hübsch weitermachen, die Dinger mit Erdgas auf Temperatur zu bringen und dann den Kohlenstoff über CCS abzuscheiden. Also die setzen weiterhin auf ein fossiles Industriemodell. Das heißt, man hat sich einfach schlichtweg nicht umgestellt. Und ich glaube, man hat schon ein bisschen darauf gehofft, dass wenn die Crunch-Time kommt, wenn die kostenlosen Zertifikate nicht mehr zu haben sind, dass man dann eben die Politik entsprechend unter Druck setzt, weil diese Unternehmen sind wahnsinnig wichtige Arbeitgeber. Wir haben es eben bei den Autokonzernen schon besprochen. Sie sind einfach too big to fail. Und dann, kurz ergänzt Punkt 3, natürlich ist es alles durch die hohen Energiepreise und durch die Handelskonflikte nochmal viel beschissener geworden. Das gehört soweit auch dazu.
Absolut. Und dieser Druck funktioniert ja auch, wie wir sehen. Also der Druck kommt in der Politik auf jeden Fall an. Was auch ein Argument der Industrie ist, naja, die sagen, okay, wir machen das dann jetzt hier auf unserer Insel in der EU und der Rest der Welt, der macht halt fröhlich weiter, wie sie wollen. Ist das nicht auch ein Punkt? Also ich meine, haben die da nicht auch einen Punkt zu sagen, sie haben auch eigentlich dadurch einen totalen Wettbewerbsnachteil?
Auftritt CBAM. Annabelle, möchtest du?
Ich wollte gerade sagen, also machen denn die anderen Länder wirklich so weiter oder gibt es nicht auch Überlegungen, auch in anderen Ländern schon CO2-Preise einzuführen? Auftritt CBAM. Danke an Kathrin
für das Stichwort. Wir haben noch eine Abkürzung für euch.
Ich glaube, wir müssen ein Glossar für diesen Politik-Podcast
dazu fügen. Der Appendix dann in den Shownotes.
Ja, ich will auch gar nicht ausbuchstabieren, wofür CBAM eigentlich steht. Ich nenne dieses deutsche Wort Ungetüm lieber CO2-Grenzausgleichsmechanismus.
Wunderschön.
Das heißt im Prinzip, nicht wahr? Das heißt im Prinzip, dass zum Beispiel auf Stahl, der in die EU importiert wird, ein CO2-Preis fällig wird, weil der im Ausland bei der Produktion in dem entsprechenden Land, aus dem er importiert wird, nicht fällig wird. Und das soll sozusagen ein Handelsungleichgewicht beseitigen, was durch den ETS1 zustande gekommen ist.
In der aktuellen Logik der Welthandelspolitik würde ich vielleicht sogar so weit gehen, CBAM als eine Art Klimazoll zu beschreiben. Also dadurch werden einfach CO2-intensiv produzierte Güter aus dem Ausland zusätzlich bepreist, dann, wenn es im Herkunftsland eben keinen CO2-Preis gibt. Und das ist das, wo die Magie passieren könnte, wie zum Beispiel Ottmar Edenhofer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hofft, dass Staaten, die weiterhin mit der Europäischen Union in Handel treten wollen, dadurch angereizt werden, bei sich auch Handelssysteme zu etablieren, die CO2 bepreisen. Edenhofer hat dazu gestern in der Pressekonferenz angedeutet, dass beispielsweise die Türkei, Japan, Korea darüber nachdenken würden. Und das wäre natürlich ganz geil, weil Europa dann ein, Annabelle hat es gesagt, funktionierendes Klimaschutzinstrument, die CO2-Bepreisung, exportieren würde. Zur Wahrheit gehört aber auch, es gibt einen international agierenden Akteur, der findet CO2-Bepreisung wirklich fundamental zum Kotzen. Und das ist Donald Trump. Der ist ja dazu übergegangen, gerade wirklich eine Klimapolitik-Vernichtungsaktion zu starten, hat gerade erst kürzlich einen CO2-Preis auch in der internationalen Schifffahrt verhandelt, weil er dieses System grundsätzlich ablehnt. Und deshalb wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend auch zu beobachten. CBAM wird ja zum Januar ein bisschen schärfer gestellt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wie reagieren eigentlich die USA darauf? Und das gibt natürlich auch der aktuellen Handelsdynamik zwischen Europa und den USA auch nochmal eine frische Würze.
Und ist da nicht so ein bisschen auch die, sage ich jetzt mal, die Perspektive, wie es auf allen anderen Ebenen in der Wirtschaftspolitik ja auch ist, dass man sagt, okay, wir gucken, wo sind vielleicht andere Partner im Ausland, mit denen wir das sozusagen setzen können und halten uns nicht nur an die USA? Und da könnte ein Weg sein, dass wir sagen, okay, wir fangen mit vielleicht auch bilateralen Verhandlungen an, gucken, wo können wir da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen?
Ich würde sagen, in einer konstruktiveren Welt würde das so funktionieren. Aber wir haben gesehen, dass gerade die EU massiv darauf reagiert in Handelsfragen, was Trump sagt und was er tut. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass CBAM auch in diesem viel zitierten Handschlag, nenne ich es mal, aus dem Sommer drin vorkommt. Also als sich die EU und die USA im Handelskonflikt einigermaßen geeinigt haben, wie es weitergehen soll.
Du meinst das Treffen zwischen von der Leyen und Trump in Schottland damals, ne?
Genau, ich meine das Treffen zwischen von der Leyen und Trump in Schottland und danach gab es so ein dreiseitiges Papier, wo drin steht, worauf man sich einigt, also wie hoch bzw. wie niedrig Zölle sein sollen. Da geht es dann um den Basiszoll 50%. Aber Trump hat auch sozusagen reinschreiben lassen, dass bestimmte Handelshemmnisse abgebaut werden bzw. nochmal unter die Lupe genommen werden. Und da sind auch zwei Handelshemmnisse dabei, die unter die Klimapolitik der EU-Kommission fallen. Nämlich einmal die sogenannte Entwaldungsverordnung, also wo es darum geht, dass man darauf achtet, dass für Produkte wie Kaffee, Kakao, Palmöl keine Wälder mehr gerodet werden. Und das zweite ist eben CBAM. Beide Dinge gefallen Trump nicht. Darauf hört die EU dann massiv. Also ob sie deswegen sich jetzt sagt, okay, dann suche ich mir andere Partner, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil die Industrie hier einfach argumentiert, wenn sie sozusagen aus der EU heraus exportiert in andere Länder, zum Beispiel auch China, dann muss sie halt konkurrieren mit Unternehmen, die keinen CO2-Preis haben und die im Zweifelsfall auch noch massiv subventioniert werden vom Staat. Und da ist dann das eigentliche Problem.
Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, was alles angeschossen wird in der Klimaschutzpolitik und die Frage, warum machen wir das eigentlich alles, ist ja, es gibt ja Klimaziele. Oder gibt es diese Klimaziele?
Darf ich noch einen Schritt zurückgehen? Es gibt Klimaziele wegen eines Klimawandels. Und das, finde ich, ist in der aktuellen Debatte, also dass wir darüber diskutieren, wie wir unsere Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig halten, ist ja eine vollkommen richtige und wichtige Diskussion. Dieses Gegeneinander ausspielen finde ich auch immer schwierig. Und auch wenn man darauf hinweist, dass Klimapolitik relevant ist, wird einem auch schnell vorgeworfen, dir ist die Wirtschaft egal. Nein, mir ist ja die Wirtschaft gerade nicht egal. Aber ich möchte eben diesen Schritt zurückgehen und nochmal den Fokus darauf lenken. Klimakrise ist real. Sie ist menschengemacht. Und Deutschland muss etwas dagegen tun. Wir sind jetzt kurz vor der Klimakonferenz. Das heißt, ganz viele Zahlen werden auch nochmal auf den Markt geworfen. Und im besagten Briefing gestern vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat Johann Rockström, einer der Direktoren, auch mal darauf hingewiesen, wir erleben im Moment eine Anzeichen für eine Beschleunigung der Erderwärmung. Wir haben gerade den Hurricane Melissa gesehen, der mit wahnsinnigen Windgeschwindigkeiten über Jamaika hinweggefegt ist und enorme Klimaschäden erzeugt hat. Wir hatten die heftigen Brände in Los Angeles. Wir hatten verschiedene Flutereignisse schon wieder. Das betrifft ja nicht nur das Leben von Menschen, sondern das wiederum betrifft auch die Wirtschaft. Verschiedene Rückversicherer warnen, dass die Prämien in Bälde gar nicht mehr zahlbar sind, weil diese enormen Schäden, die entstehen, kann niemand mehr versichern. Wenn für Unternehmen in einem Flutereignis oder einer Brandsituation Unternehmenswerte vernichtet werden, hat das ja auch Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass diese Facette, also selbst wenn du nur mit der Wirtschaftsbrille auf die Situation gucken möchtest, werden diese Folgekosten komplett ausgeblendet. Und da würde ich mir auch tatsächlich, Appell an die Kolleginnen und Kollegen, manchmal eine kritische Nachfrage zu schon gerne wünschen. Jetzt in zahlreichen Interviews, die der Evonik-Chef gegeben hat, wurde er dann so gefragt, ja, aber ist Klimapolitik nicht sehr wichtig, weil der Klimawandel ist schlimm. Ja, der Klimawandel ist sehr schlimm und wir müssen etwas dagegen tun. Aber dann mal nachzufragen, A, was? Und B, was bedeutet das eigentlich dann auch für die Wirtschaft? Also jemanden, der fordert, ein Klimaschutzinstrument abzuschaffen, konkret danach zu fragen, was das auch für sein Unternehmen dann bedeutet, das würde ich mir häufiger wünschen.
Und die vielen Milliarden einzupreisen, die eben genau diese ganzen Schäden verursachen, die aber immer schön in einem getrennten Bild dargestellt werden, als ob sie gar nichts mit dem Rest zu tun haben, eben letztlich auch mit der Wirtschaft.
Im Zweifelsfall vergesellschaftet man sie.
So ist es. Und das ist natürlich bei, Achtung, knappen Haushalten, auch so ein schönes Schlagwort, natürlich eigentlich fatal. Aber das ist nochmal ein guter Exkurs gewesen, um zu gucken, okay, warum haben wir uns denn überhaupt Klimaziele gegeben und warum ist es auch wichtig, nicht nur zu sagen, ja, ja, wir werden dann irgendwann 2045, 2050 in der EU klimaneutral, wird schon irgendwie, wir stehen ja dahinter, das ist ja mal mein Lieblingssatz auch aus der Politik, wir sind auf jeden Fall dafür, die Klimaziele einzuhalten. Aber konkret, wenn es um konkrete Zwischenschritte geht, und das geht es ja jetzt gerade auf EU-Ebene, nämlich um das Klimaziel 2040, da fahren jetzt Minister und Ministerinnen hin und her und dann kommen die Regierungschefs und haben sich unterhalten und am Ende kann man sich trotzdem nicht einigen, Annabelle, was man denn jetzt eigentlich bis 2040 einsparen will. Warum ist das so schwierig zu sagen, wir machen hier mal einen Knopf dran?
Ja, das ist ehrlicherweise deswegen so schwierig. Und da haben wir ja die letzten 40 Minuten, will ich sagen, schon ausführlich drüber geredet, weil es einfach nationale Interessen gibt, die sich sehr stark unterscheiden. Und es gibt auch Wirtschaftsinteressen in diesen nationalen Mitgliedstaaten, die sich unterscheiden. Und wenn du sagst, dein Lieblingssatz ist sozusagen, wir halten an den Klimazielen fest, klimaneutral zu werden, dann ist mein Lieblingssatz, wir ändern den Weg nur dahin. Mhm. Und dann kommt ein Teil der Wirtschaft, will ich sagen, der dann zu Recht sagt, ja okay, schön und gut, dass ihr den Weg ändert, dann tut das aber auch bitte so, dass der Weg auch für uns planbar ist und wir auch langfristig Investitionen planen können und das dann nicht bedeutet, dass sozusagen alle 2-3 Jahre wieder Klimagesetze, Klimapolitik, Regulierungen angefasst werden, wie wir das jetzt sehen, ja, weil worüber wir auf europäischer Ebene diskutieren, alle diese Mechanismen, ETS2, Verbrenner, entwaldungsfreie Lieferketten. Ich habe noch gar nicht das Wort Naturwiederherstellungsgesetz gesagt, was ja eigentlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Umweltziele in der Landwirtschaft. Das sind alles Dinge, die in den letzten 3-4 Jahren erst beschlossen wurden, noch nicht mal in Kraft sind teilweise. Und jetzt werden sie schon wieder angefasst von der Politik. Und dass sich dann ein Teil der Industrie hinstellt und sagt, so können wir auf keinen Fall langfristige Investitionen planen, das kann ich dann sehr gut nachvollziehen. Aber das ist eigentlich die Idee, weshalb man auch politisch diese sogenannten Zwischenziele für 2030 oder auch für 2040 sich überlegt, damit der Weg zur Klimaneutralität einfacher wird für alle.
Und die Tendenz ist doch aber schon, dass es in der kommenden Woche, da treffen sich ja dann nochmal die Umweltministerinnen und Umweltminister, dass es tatsächlich dort dann eine Entscheidung geben wird und dass man sagt, okay, da haben wir jetzt aber tatsächlich ein Ziel, 2040 wollen wir bis 2040 90% CO2 gegenüber 1990 eingespart haben. Wird es so kommen?
Glaskugeln. Also ich will sagen, es muss nächste Woche eine Entscheidung geben. Also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, um zu sagen, es muss eine Entscheidung geben, weil eine Woche später beginnt die internationale Klimakonferenz in Belém und das wäre für die EU sowas von peinlich, wenn sie sich nächste Woche auf kein Klimaziel einigen könnte, weil sie will ja sozusagen Klimavorreiter sein und den anderen Ländern zeigen, dass man auch als Industriestaatenverbund Verantwortung übernehmen kann für die eigenen ausgestoßenen Emissionen und dass man zeigen kann, dass man auch Klimaziele erreichen kann. In Klammern, die EU ist auf einem sehr guten Weg, ihre eigenen Klimaziele für 2030 zu erreichen. Also das stimmt auch. Aber deswegen muss sie eigentlich nächste Woche sich auf dieses Klimaziel für 2040 einigen und auch auf das Ziel für 2035, was ja im Pariser Klimaabkommen festgelegt ist. Also ich gehe davon aus, dass es eine Einigung geben wird. Wie diese aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Es gibt einen Kompromiss. Auf den konnten sich die Mitgliedstaaten gestern nicht einigen auf Botschafterebene. Bis morgen soll ein neuer Kompromiss vorgelegt werden. Und dann wissen wir Dienstag mehr, ob dieser Kompromiss dann tatsächlich mehrheitsfähig ist.
Und um vielleicht zu erläutern, warum das so peinlich wäre, wenn die jetzt ohne Klimaziel nach Belém kommen, wo die Weltklimakonferenz stattfindet. Also der globale Süden glaubt diese Erzählung von wegen Europa als Klimaschutzvorreiter schon ziemlich lange nicht mehr, weil Europa in zahlreichen Verhandlungen an entscheidenden Stellen, auch im vergangenen Jahr, als es um die Klimafinanzierung ging, sich doch ziemlich gedrückt hat auch. Kurz nochmal zurückgespult, Europa ist halt durch die hier gestartete Industrialisierung ein maßgeblicher Treiber der Erderwärmung, wie wir sie jetzt sehen. Noch krasser natürlich die USA und dann auch China, wobei wir natürlich auch Produktionen von Europa nach China verlagert haben und dadurch Emissionen verschoben haben. Aber Europa ist einfach mitverantwortlich. Und wenn Europa sich dann bei jeder Gelegenheit hier nochmal einen Schluck aus der fossilen Pulle gönnt, sich hier zerstreitet und da nicht vorankommt, dann wird das sehr deutlich wahrgenommen und führt auch dazu, dass Schwellenländer beispielsweise sich zurücklehnen und sagen, oh, wenn Europa nicht liefert, warum sollen wir das denn eigentlich machen? Und weil wir ja wissen, Europa wird das Klima nicht alleine retten, das hören wir von allen politischen Seiten immer wieder, ist es eben so entscheidend, dass andere Staaten aber weiterhin motiviert werden, auch weiter mitzumachen. Dadurch, dass die USA rausfallen, ich habe es eben schon gesagt, Donald Trump Klimavernichtungspolitik betreibt, wird es sowieso alles nicht viel schöner. Und wenn dann jetzt auch noch die EU nicht aus dem Quark kommt, ist das wirklich ein Problem.
Motivieren ist ein schönes Stichwort für mich, weil ich finde, man kann die ganze Sache ja, ihr habt es ja ein bisschen eingedeutet, auch durchaus positiv sehen. Wir haben ja schon wahnsinnig viel erreicht. Mhm. Also auch wenn man auch allein auf die deutsche Ebene guckt, wir haben so viel Erneuerbare zugebaut. Die Solarindustrie, trotzdem sie nicht unbedingt von hier kommt, aber der Solarausbau boomt. Beim Wind ist noch Luft nach oben, aber auch da geht es nach oben. Auch der Elektroautoankauf steigt. Der Anteil an Wärmepumpen bei den Heizungen ist das erste Mal höher als bei den Gasheizungen. Ja, da gibt es auch noch ganz viele Probleme, überhaupt gar keine Frage. Aber man könnte diese Erzählung ja auch anders darstellen als das, was gerade passiert wird, wo man immer das Gefühl hat, wir stehen quasi kurz vor der Apokalypse. Deswegen vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Du fährst ja zur Weltklimakonferenz mit all den Dingen, die eben auch gut laufen. Haben wir überhaupt noch in Deutschland auf der europäischen Ebene eine Chance, diesen 1,5-Grad-Pfad zu erreichen? Oder ist es eh schon der Drops gelutscht?
Das 1,5-Grad-Limit zu halten, wird die Weltgemeinschaft nicht mehr schaffen können. Da kann man jetzt auch gerade beobachten, wie sich die Kommunikation seitens der Vereinten Nationen deutlich verändert. Also mit dem, was die Welt an Emissionen einspart, kommen wir da auf gar keinen Fall hin. Wir haben noch CO2-Budget für nicht mal mehr 4 Jahre, das mit 1,5 Grad in Einklang wäre. Da müssen wir auf Null gehen. Also das wird nicht zu schaffen sein, sondern wir kommen in den Bereich des sogenannten Overshoot. Overshoot heißt, dass wir erstmal deutlich über die 1,5 Grad kommen in der Erwärmung. 50 bis 70 schlechte Jahre haben werden, in denen wir die Folgen dieser Entwicklung eben zu spüren bekommen. Und dann die Chance haben, zum Ende des Jahrhunderts wieder drunter zu kommen. Unter der Voraussetzung, dass es uns im großen Stil gelingt, der Atmosphäre wieder CO2 zu entziehen. Es gibt verschiedene Wege, wie man das machen könnte, durch große Wiederaufforstungsprogramme. Also nicht nur den Regenwald erhalten, sondern Wälder und Moore weltweit wieder ausbauen, Moore wieder vernässen, Wälder neu anpflanzen. Es braucht dann eine Weile, bis das CO2 gebunden ist. Aber genau so ist der Sauerstoff auch mal in unsere Atmosphäre gekommen und der CO2-Grad schon mal in der Entwicklung der Atmosphäre runtergegangen. Dann Entnahmetechnologien, also der Atmosphäre gezielt CO2 zu entziehen. Wir sind noch lange nicht so weit. Es gab Testbetriebe, die aber nie in die Wirtschaftlichkeit gekommen sind. Da müsste man jetzt dran, inwieweit man das hinbekommt und gegebenenfalls den Kohlenstoff, den man der Atmosphäre entzieht, auch als Rohstoff, als Ressource nutzt für Industrieprodukte. Da wäre ja eine ganze Menge denkbar. Also auf Pilotverfahrenebene geile Ideen. Es gelingt meistens in der Regel nicht, die Dinge hochzuskalieren, was häufig auch damit zu tun hat, dass fossile Grundstoffe immer noch zu günstig sind. CCS kann eine Rolle spielen. Also wir müssen einfach dann das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausbekommen. Das heißt, wir haben dann nicht mehr nur die Aufgabe, CO2 nicht mehr in die Atmosphäre reinzugeben, sondern es muss auch wieder raus. Und Klimaforschende weisen darauf hin, wenn wir über die 1,5 Grad kommen, werden wir Kipppunkte erreichen. Korallenriffe werden wir schon bei 1,5 Grad verloren haben. Warum ist das schlimm? Weil damit die Lebensgrundlage für Millionen Menschen verloren geht, nämlich die Ernährungsgrundlage. Insbesondere Südpazifik wird da erhebliche Probleme bekommen. Also wir werden weltweit dadurch das Problem des Hungers verstärkt sehen. Du hast gerade versucht, positive Dinge zu nennen und hast mich dann angesprochen. Was soll ich tun? Ich sehe nur dein Gesicht.
I'm sorry. Ich zoome jetzt wieder zurück auf dieses...
Lass mich kurz einen Punkt noch nennen, weil den haben, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm. Und wegen dem ist es auch wichtig, dass die Klimakonferenz dieses Jahr in Belém, also in Amazonien, stattfindet. Weil wir kämpfen gerade um den Regenwald. Tropen denken alle, ah geil, das ist ja immer, regnet so viel, wie schön. Der Regenwald zum Beispiel in Brasilien droht uns verloren zu gehen, weil er sehr stark abgeholzt wird und sich dadurch unter anderem auch das Mikroklima vor Ort ändert. Wir haben starke Brände gesehen im Regenwald, weil der Regenwald Dürren erlebt hat. Und wenn uns der Regenwald, der tropische Regenwald verloren geht, also wir reden da über eine mögliche Versteppung, Savannenbildung dort, wo jetzt noch Regenwald ist, dann wird nochmal deutlich mehr CO2 in die Atmosphäre abgegeben, das jetzt in den Bäumen in der Vegetation gespeichert ist. Und dann können wir uns das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausbekommen, wirklich in die Haare schmieren.
Und auch das ist leider ja keine neue Erkenntnis, sondern NGOs, Organisationen warnen davor schon seit Jahrzehnten.
Die Wissenschaft warnt davor. Nicht nur irgendwelche Lobbyvertretungen, sondern die Wissenschaft.
Und nichtsdestotrotz, ich versuche jetzt wieder sozusagen aus der Weltperspektive zurück zu zoomen auf die deutsche Perspektive, wo ja genau die gleichen Aufgaben anstehen, die hier geleistet werden müssen. Also du hast es genannt, Wiedervernässung der Moore, Aufforstung, und du nickst und willst noch was dazu sagen.
Ja, weil also Aufforstung wird halt wirklich ein ganz zentraler Faktor, beziehungsweise erstmal die Wälder zu sichern. Auf der Klimakonferenz wird Brasilien dazu auch einen interessanten Vorschlag bringen. Die wollen einen Fonds einrichten, um den Regenwald zu schützen. Das Staaten, die Regenwald eben erhalten, tatsächlich Geld damit verdienen können und Staaten, die Regenwald abholzen, gegebenenfalls Strafen zahlen müssen in diesen Fonds. Also ich will nicht nur die desaströsen Entwicklungen darstellen, die auf uns zukommen werden, weil da hört dir ja auch irgendwann keiner mehr zu, wenn du nur ständig die Alarmglocke läutest, sondern ich will auch zeigen, es gibt nach wie vor international Initiativen, die was verbessern wollen. Brasiliens Waldfonds ist eine Variante. Und weil du eben den Ausbau der Erneuerbaren angesprochen hast in Deutschland, das sehen wir ja weltweit auch. Also die meisten Energiekapazitäten, die gerade weltweit zugebaut werden, das sind erneuerbare Energien. Wir haben Staaten, die haben sich schon längst für die Elektromobilität entschieden, nicht nur Norwegen, sondern auch Äthiopien. Da darf seit letztem Jahr kein Verbrennerauto mehr reingebracht werden in diesen Staat. Die setzen voll auf Elektromobilität. Solarmodule bringen Strom in Dörfer, in denen vorher keiner war, weil sich das für das große Kraftwerk nicht gelohnt hat, da eine Leitung hinzulegen. Jetzt haben diesen Solarmodul auf dem Dach und die Kinder können lernen, weil sie abends noch Licht haben. Also wir sehen wirklich, wie diese Veränderung, die ja bei uns in der Debatte so häufig als Belastung geframed wird, wie die das Leben von Menschen auch wirklich konkret verbessern kann. Und das betrifft insbesondere die Staaten des globalen Südens. Und deshalb glaube ich, wir haben gerade ganz viel über Europa gesprochen, wie das hier alles irgendwie ist. Ich glaube, wir werden in Belém sehen, dass der globale Süden wirklich nochmal aufzeigt und sagt, okay, USA fallen aus, Europa beschäftigt sich mit sich selbst, da müssen wir mehr machen.
Also du glaubst, dass es da tatsächlich einen positiven Push geben könnte und ein Signal, der da von dieser Weltklimakonferenz ausgehen könnte?
Signal, I don't know, I don't care. Aber ich weiß, dass sich vor Ort immer wieder Leute zusammenfinden und etwas aufs Gleis setzen. Also das ist der wichtigste Punkt von Klimakonferenzen, dass sich da Gleichgesinnte finden, die sich zusammenschließen, die Ideen austauschen, die sehen, wie es woanders funktionieren kann. Die sehen, dass woanders von diesen Technologien profitiert wird. Neben den Verhandlungssträngen auf Klimakonferenzen gibt es immer auch eine Art Ideenexpo. Und that is where the magic happens.
Okay, dann hoffen wir auf die Magie. Und wir werden sicherlich auch in diesem Politik-Podcast darüber sprechen, was dann letztlich passiert ist in Belém bei der Weltklimakonferenz. Und wir werden sicherlich auch mit dir, Annabelle, wieder darüber sprechen, was alles Schönes in Brüssel passiert ist. Und ich kann als Ausblick geben, in diesem Herbst soll es noch das Gesetz geben, mit dem sich, glaube ich, Ann-Kathrin Büsker in der letzten Legislatur am meisten auseinandergesetzt hat. Es geht nämlich um das Heizungsgesetz, das diese Koalition abschaffen wollte.
Jetzt wird wieder irgendwer sagen, das heißt aber nicht Heizungsgesetz, das ist das Gebäudeenergiegesetz. Und ja, ist natürlich richtig.
Aber im Koalitionsvertrag steht, das Heizungsgesetz wollen wir abschaffen. Und was das genau heißt, das weiß die Koalition auch noch nicht so richtig. Geil. Aber sobald wir das wissen und darüber gestritten wird, werden wir hier sicherlich weiter darüber reden. Vielen Dank, dass ihr so lange mit zugehört habt. Wenn ihr Rückmeldungen an uns habt, dann schreibt eine Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder schickt uns einfach eine Nachricht über Signal oder über WhatsApp 0160 91 30 7007. Und ich sage herzlichen Dank an Katrin Büsker.
Cheerio.
Annabelle Brockhus.
Danke euch auch.
Und danke auch an die Menschen, die diese Redaktion hier mit betreut haben, Columba Krieg und Moritz Metz, und an die Technik Carsten Püschel. Herzlichen Dank. Ciao.